Willkommen zu Folge 6 vom Better Call Saul Weekly Review Podcast. Heute wieder mit dabei der Daniel.
Hi.
Und neu in zumindest in dieser Cast-Runde der Andi.
Hi.
Und ansonsten natürlich schon mal dabei gewesen in der Kongress-Folge, beziehungsweise ganz zum Schluss auch nochmal in dem Star Wars Crossover.
Genau, als Star Wars Neuling sozusagen.
Ja.
Aber jetzt von dieser Serie, wo wir heute drüber sprechen, Better Call Saul, habe ich mehr Ahnung wie von Star Wars.
Okay, das ist gut.
Da kann ich auch gleich nochmal was zum Besten geben, was mir in den letzten Sendungen, ich habe alle deine Folgen bisher angehört.
Ah ja.
Und da wollte ich noch was erzählen, und zwar aus der Folge Rebecca.
Ja.
Die Rebecca, ich habe so gedacht, ich höre die, also sehe die Sendung auf Deutsch, denk so, die Stimme, die kennst du doch irgendwoher. Ha? Welche Stimme ist das? Wisst ihr, welche Stimme, Synchronstimme das ist?
Nee.
In Deutsch?
Nee.
Das ist die Synchronstimme von Carol von Walking Dead. Das spricht die Heike Schrötter.
Ja.
Ich habe das mal raus. Die wohnt wohl auch in Berlin.
Okay.
Riebnitz-Damgarten. Und die spricht beide Sprecherinnen. Ich hatte das mal rausgesucht und wollte gucken, ob das auch wirklich so ist. Und ja.
Ja.
Und da habe ich gedacht,
Hab ich länger nicht gesehen. Also, aber ja, kann gut sein.
Ja, Walking Dead läuft ja gerade die 6. Staffel. Und
ja.
Deshalb, weil ich die auch gerade gucke, kam mir das so bekannt vor. Und ich dachte,
ja. Ja, ganz schlimm ist ja, wenn man Two and a Half Men guckt und The Walking Dead, weil da haben ja Rick und Ellen dieselbe Synchronstimme.
Echt?
Ja.
Oh, jetzt hast du mir was erzählt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Jetzt kann ich nicht mehr Dings Two and a Half Men gucken.
Ja. Aber Kevin Spacey war ja auch für mich gefühlt wieder in der Folge hier dabei, mich Mr. Schweikart
genau.
Hat im Deutschen die Synchro, Standard-Synchro-Stimme von Kevin Spacey. Aber der Reihe nach, die Folge beginnt bei einem ja schlaflosen Jimmy, der sich dann vor die Glotze hockt und so durch die Kanäle sippt und dann auf ein Werbespot von Davis & Maiden stößt, in der ja quasi
ja und Hamlin McGill wird auch drin erwähnt in dem
genau.
Spot, ne?
Und also schon auch mal so angepasst, aber in der ja Anwaltskanzlei Version sozusagen.
Also im Prinzip dein Werbespot plus halt mit diesem komischen Hintergrund.
Auf lame, langweilig.
Ja, genau, auf so ja, rechtssicher und so und ja.
Das muss ziemlich frustrierend für ihn sein.
Ja.
Also ich habe überlegt, ist der Werbespot vielleicht von Sandpiper geschaltet? Also
nee.
Gar nicht.
Also vom Hintergrund her ist es ja der von Davis & Maiden. Und der ist ja auch sehr, also quasi man könnte ihn nichts auslegen, da wird keiner direkt beschuldigt, ne, so. Sondern nur so, es könnte sein und möglicherweise, während der Spot vorher von Jimmy ja schon so eher schon, ja, anklagend war, so, die bösen Leute bei Sandpiper,
Ja, man sieht auch, wie groß sein Haus ist in dieser ersten Szene, ne?
Ja.
Er kann ja da nicht schlafen, genau. Oder genau, legt sich dann wieder hin. Ja.
Er legt sich ja dann wieder ins Bett, kann wieder nicht schlafen, das ist irgendwie eine Stunde später oder sowas. Dann geht er im Kühlschrank, findet da irgendwie zwei Pakete China-Essen oder sowas.
Mhm.
Ist ein wenig angeekelt, macht den Kühlschrank wieder zu, geht wieder ins Bett. Steht wieder auf, schnappt sich diese komischen Bälle, die es da in jeder Wohnung gibt, und findet endlich heraus, wie man diese Bälle benutzt.
Genau. Man spielt Basketball damit.
Ja, wirft sie umher, tritt sie.
Schmeißt sie irgendwie die Treppe runter, sehe ich hier nebenbei.
Das macht er zum Schluss, glaube ich, dann.
Ja.
Ja, genau, das ist die letzte Szene dann.
Das ist angepisst, so, ach, egal.
Und dann fährt er wieder in sein altes Kabuff. in dem Salon
Nagelstudio?
Da. Nagelstudio, ja. Genau. Und legt sich dann da wieder zufrieden ins Bettchen.
Ist happy.
Ja. Ja, man sieht's richtig, ne? Der Gesichtsausdruck, er lächelt so, macht die Augen zu und man sieht so richtig, ach ja, jetzt fühlt er sich wohl, jetzt kann er schlafen.
Ja, dann kommt das Intro und wir sehen eine Telefonzelle und die Szene muss ja irgendwann zwischen Better Call Saul und Breaking Bad spielen, weil in dem Telefonbuch ist ja eine Better Call Saul Anzeige zu sehen.
Genau, und dann wird er morgens von der Besitzerin dieses Nagelstudios geweckt, glaube ich.
Mhm. Na, vorher
Vorher kommt noch die Szene mit Kim, wo sie die Zähne putzt.
Genau, wo sie ihn sie sehen erstmal Kim, die sich gerade die Zähne putzt, frisch macht, anzieht und so, und dann ruft Jimmy an und singt ihr da was auf den Anrufbeantworter und geht sie dann noch ran? Nee, konnten ja spricht noch was drauf.
Sie ist eigentlich am Gehen. Aus irgendeinem Grund wartet sie aber die ganze Zeit auf den Anruf.
Ja, also man soll wohl das Gefühl haben, dass sie drauf wartet. Ich habe erst so gedacht in der Szene, ist das so, dass sie überlegt, soll ich jetzt zur Arbeit gehen oder was mache ich jetzt hier weiter oder so. Aber dann stellt sich doch hinterher raus, dass sie, glaube ich, nur auf diesen Anruf wartet. Und er sagt ja auch am Ende vom Anruf so, das war jetzt hier die Rundreise durch die Südpazifik und als nächstes geht es dann, weiß ich nicht mehr, irgendwo weiter, ne? Oder du rufst mich an.
Ja, genau. Und dann kommt die Tante aus dem Nagelstudio, die ihn quasi da erwischt und überrascht ist, dass er da ist und so und sagt so, sind Sie Ihren Job los? Nein, wäre schön, wenn es so wäre. Und dann sagt sie, sie mögen ihren Job nicht. Ja, und ja.
Andere Leute müssen arbeiten fürs Geld.
Andere Leute müssen ernsthaft arbeiten. Und bittet sie noch drum, Kaffee aufzufüllen in den Becher.
Aber erstmal sagt er noch, dass solange er die Miete bezahlt hat, dass sein Kabuff ist.
Ja.
Und sie ganz verwundert ist, warum er da ist.
Ja. Ja, offensichtlich hat er keinen Kaffee in den Becher bekommen oder hat ihn vorher ausgetrunken. Das hier danach steigt er ins Auto und versucht da wieder den Kaffeebecher ins Auto zu stecken und der passt natürlich immer noch nicht und legt ihn dann irgendwie oben.
Das ist schön. Ne?
Ja.
Also das muss ja irgendwie ein Kaffeebecher sein, der von den Maßen her überhaupt nicht irgendwie irgendwo reinpasst, ne?
Ja.
Na, das ist wohl ein amerikanischer Kaffeebecher und das Auto ist ein deutsches Auto.
Ja.
Ah, okay. Deswegen
passt das nicht.
Ja, und der Anschnallgurt, ne? Die Szene war auch schon ein paar Mal, dass er will so den Anschnallgurt schnell runterziehen und sich anschnallen und immer geht sofort die Sperre rein. Ne? So ganz genervt wieder langsam zurück und dann ganz langsam zumachen, so.
Der ist damals ziemlich angepisst.
Ja.
Dann geht's weiter bei HHM, ne?
Ja, genau. Mit Howard holt Kim aus dem Büro raus. Und fragt sie, wie bist du noch nicht eingerichtet hier?
Genau, sie kommt aus dem Keller wieder frei quasi.
Genau, ja.
Wurde sie also doch belohnt für ihre Arbeit offensichtlich.
Ja.
Ja.
Sie gehen ja dann. Hatte sie ja vorher mit Chuck gesprochen, ne? Hat wahrscheinlich damit was zu tun.
Dieses Gespräch, was in der letzten Folge oder vorletzten Folge war.
Ja. Ja, die gehen ja so gemeinsam über den Gang und sie sagt dann irgendwann zu ihm, er ja mit so einer versteinerten Miene irgendwie, ne, Howard, und sie sagt so zu ihm, also ich hab nix zu Chuck gesagt, dass er das machen soll, ne, das kommt, also mir brauchst du da die Schuld irgendwie nicht geben, dass ich jetzt aus dem Bunker unten wieder raus bin, ne.
Und er, ja, guckt wie bei der Bundeswehr würde man sagen, panzerbrechender Blick.
Aber dann vor dem Zimmer, zack, Grinsemann auf, ne? Die Grinsemaske runtergezogen und hallo. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die beiden heißen, da von der Bank.
Ja, genau.
Ja, und dann sieht man auch, Kim macht dann die Tür zu von diesem, vom Konferenzraum, und man sieht so richtig, wie sie auch nochmal durchatmet und so das Grinsen aufsetzt und dann die Tür zumacht.
Wie geht's denn weiter?
Wir sind wieder bei Mike, der ja Besuch vor seiner Haustür hat.
Genau.
So eine Scherge von Hector sitzt da rum.
Genau, mit einer sehr interessanten Frisur.
Ja.
Top-Ten-Schnitt nennt man das doch, oder?
Weiß ich nicht. Also es sieht aus wie so, es könnte auch eine Mütze sein.
Ja, top drauf, 10 mal rum.
Okay. Ja. Und
genau.
Mike ahnt schon, was Sache ist, und fragte, wie ist die Botschaft, und ja, du sollst das Geld annehmen. Also es geht halt immer noch um die Sache mit Hector beziehungsweise Tuco. Und ja, er sagt, nö, mach ich nicht.
Und er fragt nochmal nach, sicher? Er sagt, nee, ganz sicher nicht.
Und ja, Mike war irgendwie auf bei der Arbeit oder was, und war noch einkaufen und hat sich dann eine Fußmatte gekauft. Man sieht auch noch, wie sie hinliegt. Und ich habe mich so gefragt, so, was hat das jetzt zu deuten? Und das sehen wir dann später auch noch, dass das einen tieferen Beweggrund hat und auch einen sehr netten Trick zeigt.
Mhm. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass Mike irgendwie umgezogen war und deswegen jetzt diese neue Fußmatte hat.
Nee, er hat bloß seine Schwiegertochter und Stieftochter und
genau.
Kaylee ins Hotel seine irgendwie Enkelin einquartiert.
Ja.
Das war das.
Ja, weil sein Haus selbst wird in allen Folgen vorher nicht gezeigt.
Oder? Na, doch.
Ja, aber das ist das Haus. Das ist das, wo er auch reinkommt. Ja,
also eher selten. Wir sehen es in Staffel 1 zum Beispiel, das eine oder andere Mal, wo die Kollegen von der Polizei mal bei ihm klingeln.
Ah, stimmt.
Genau. Oder wo er mit in das die Eröffnungsszene, ich weiß nicht, welche Folge das war, wo er dann das Gesicht so ein bisschen dick hat.
Ja, genau.
Da geht er auch so durch die Wohnung durch.
Stimmt.
Ja, dann geht's weiter mit Gerichtsverhandlungen Sandpiper gegen HHM, und Kim versucht halt so ein bisschen durchzudrücken, dass die Leute gar nicht oder in einem Zustand sind, wo die Verträge, die sie oder wie war denn das jetzt?
Sie wussten nicht, was sie da unterschreiben, weil sie teilweise, sagt sie, ja schon dement waren.
Genau.
Und er kontert dann hier, der Assistent da von Rick Schweikert argumentiert dann, na, wo sie das abgeschlossen haben, das ist ja auch schon ein paar Jahre her und da waren sie noch nicht dement. Mhm. Ja, und dass das ein ganz normaler Antrag wäre, der da gestellt wird, wie er schon öfter gestellt wurde, und dass das nicht außergewöhnlich ist, diesen Antrag stattzugeben. Mhm. Und der Richter sagt ja dann auch zum Schluss irgendwie, okay, ich habe genug gehört, ich guck mir die Plädoyers nochmal an und vertag das Ganze.
Ja. Danach wird sie dann von Rick Schweikart abgefangen, der genau, ihr
dem sie dann essen geht.
Genau, der erstmal ein Kompliment macht, so gut gemacht, und hätte man nur verlieren können, und sie dann zum Essen einlädt. Und ja, so insgesamt in der Folge beim Zuschauer wieder so ein paar Sympathiepunkte sammelt.
Genau.
Also er war ja vorher schon nicht der Unsympath, so. Also es hat schon
aber versucht. Erzählt ihr denn beim Essen zum Beispiel, wie seine erste Gerichtsverhandlung war,
ja,
wo er selber als Anwalt war und Irgendwie geht er davon aus, dass auch sein Chef dabei ist und die gegnerische Partei war wohl irgendwie ganz schön stark und es waren alles ganz alte Leute und er konnte nur verlieren.
Ja, genau. Was wir vergessen zu erwähnen haben, dass eigentlich Howard bei dieser kurzen Gerichtsverhandlung gerade auch da sein sollte, aber nicht da war.
Ach ja. Und deswegen ist diese Anspielung.
Genau, deswegen erzählt er das auch, dass ihm das bei seiner ersten Verhandlung ähnlich ergangen ist.
Der daraufhin dann gewechselt hat.
Ja, und ja, quatschen so ein bisschen und er lässt die ganze Zeit durchklingen, dass er das gut findet, was sie so macht, wie sie so ihren Job macht und bietet ihr eine Stelle bei seiner Kanzlei an.
Und sie hat eigentlich Bedenken dabei, weil sie eigentlich Widerspruch sieht. Und der bietet dann an, ja, kannst du in einer Abteilung arbeiten und es wird überhaupt nichts mit Sandpiper zu tun haben. Und sie ist dann da ein bisschen skeptisch.
Genau.
Ja, er sagte ja sogar noch, dass das Studium die Kosten auch übernehmen wird. Das ist kein Problem, weil genau, sie also sagte, die haben mir ja auch das Studium bezahlt und das gehört zum Deal, dass ich praktisch bei Hamlin mit McGill arbeite. Und sagte, ja, das lässt sich regeln, kein Problem.
Ja, sie meinte noch so, ja, ist da natürlich noch eine moralische Frage.
Ja.
Aber
also ja, es hat großes Interesse an ihr.
Ja, genau.
Was vielleicht noch wichtig ist in dieser Szene, ist der Drink, den sie da trinken oder den sie trinken, den er trinkt. Aus so einem Kupferbecher. Bitte?
Sie trinkt Wasser.
Sie trinkt, sagt er nicht hinterher, egal, bringt zwei davon oder so?
Ich weiß gar nicht. Also während des Gesprächs trinkt sie die ganze Zeit ein Glas Wasser.
Ja, und danach, genau, aber erst am Ende der Szene kommt ja dann der Kellner wieder mit dem Getränk. Den Getränk, genau. Den Drinks. Okay.
Auf jeden Fall ist das irgendwie so ein Longdrink in so einem Kupferfässchen. Kommen wir gleich nochmal zu. Oder Kupferglas.
Tasse.
Becher.
Dings. Gegenstand zum Konsumieren von Trinken.
Genau. Behältnis. Dann sind wir bei Mike, der zu Hause ankommt und
es ist bereits dunkel.
Genau, es ist dunkel und er schwant schon, dass er wieder Besuch erwartet, diesmal im Haus und tastet erstmal vorsichtig irgendwie die Tür ab und guckt irgendwie, ob am Türrahmen irgendwas ist, ob man da irgendwie Einspruchsspuren entdeckt etc.
Als erstes guckt er unter die Fußmatte.
Ach genau, und vorher sieht man hier gerade gar nicht.
Und sieht dann, dass da zwei Personen wohl müssen reingegangen sein, genau, oder zumindest auf der Fußmatte gestanden haben.
Hat irgendwelches
Papier. Diese Fußmatte so eine Art Kohlepapier reingelegt.
Genau.
Was dann die Füße abgedrückt hat und daher wusste er, dass es zwei Leute sind.
Ja, geht dann vorsichtig durch die Wohnung, guckt überall und haben sich natürlich schlau versteckt.
Im Schlafzimmer?
Im Schlafzimmer und hat dann, als er dann die quasi verdächtige Tür entdeckt hat, macht er so einen Fernseher an. Die beiden fallen drauf rein und kommen raus und er überwältigt sie natürlich, haut dem einen erstmal die eins über.
Schön mit der Waffe.
Ja. Tut ordentlich weh.
Muss auch gut bluten.
Und ja, dann wieder selbes Gespräch. das ist die Botschaft und dafür hat es jetzt irgendwie zwei Leute gebraucht und naja, sollten sie überzeugen.
Ja. Ich fand schön diese Szene, wie die Tür wieder zerfällt. Ja, wo er dem einen haut er hier die Tür oder tritt die Tür vor. Vom Kopf und die Tür zersplittert so in tausend Teile.
Eine gute amerikanische Tür.
Ja.
Nur echt aus Pappe. Genau. Und dann, er schmeißt sie dann irgendwie raus.
Ja, genau.
Ja, schließt die Tür ab und dann geht er genervt zum Waschbecken, also guckt so irgendwie auf seine Waffe und sieht das Blut und dann sieht man, wie er total genervt irgendwie seine Waffe wieder sauber macht. Also ich habe keine Ahnung von Waffen, aber ob man die so einfach unter Wasser so abwischt. Also er holt erst noch das Magazin raus, entsichert sie.
Ja. Legt das Ding.
Und so, und ich denke, warum machen sie jetzt diese Szene, ne? Aber dann kommt am Schluss der Szene, kommt irgendwie, sieht man seine Hand und sie fängt so an zu zittern und er hält sie dann, hält schnell mit der anderen Hand drauf, damit die Hand aufhört zu zittern. Ich weiß nicht, ob das ein Anfang von Parkinson darstellen soll.
Eher Nervosität.
Vielleicht erinnert ihn das an irgendwas von früher.
Oder erinnert ihn an irgendwas von früher, ja.
Genau. Weil ich glaube, der Geschichte nach war er doch im Vietnamkrieg, oder?
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, glaub schon.
Es gibt irgendwie so eine Randerwähnung, dass er im Vietnamkrieg gewesen sein soll.
Okay. Ich weiß nicht mehr, ob in Breaking Bad, ob er da nicht irgendwie auch das gemacht hat, um Medikamente zu kaufen oder was.
Na, er geht doch immer zu dem Tierarzt und kauft Medikamente.
Ja, ich meine, da wäre nämlich irgendwas.
Ja.
Werden wir vielleicht noch irgendwann erfahren, was er genau hat.
Dann sehen wir wieder Kim in ihrem Wiederbüro sitzen. Ja. Und bekommt ja kurz vor der Mittagspause Arbeit aufgehalst, die auch irgendwie as soon as possible erledigt werden soll. Also sagt, kommt irgendwie eine Assistentin rein von Howard, nehme ich mal an.
Ja.
Und drückt die Arbeit in die Hand und sie so, ich wollte jetzt aber erstmal Mittagspause machen. Und sie so, ja, nee, das muss bis irgendwie jetzt 14 Uhr oder 15 Uhr fertig sein. Und ja, dann
Geht sie einfach.
Sie sagt, sie will essen und die andere sagt so, ja, ich habe hier doch einen Plan und wir könnten aus der Portokasse für dich Essen bestellen.
Genau,
wir könnten hier diese neue tolle Salatbar ausprobieren.
Und sie ist einfach nur genervt.
Genau, man sieht, sie ist genervt und geht einfach.
Ja.
Dann kommen wir zu der Szene mit Mike und Haley oder Kaylee?
Kaylee. Genau,
im
Mike,
Pool.
Mike im, am Pool, Kaylee im Pool. Und Kaylee, ist inzwischen so ein bisschen gelangweilt und möchte wieder nach Hause. Und Mike sagt, aber hab doch hier einen richtig schönen Pool, was willst du mehr?
Ja.
Und sie so, naja. Und dann sehen wir dann eine sehr bekannte, doch ernstzunehmende Bedrohung und deutliche Nachricht von der Familie Salamanca, nämlich die beiden
Cousins, Brüder, Dingsbums, die sehen so gleich aus.
Enkel, Lionel and Enkel von Hector und was Cousins von Tuco oder so, ne? Also wir, ja. Alles dieselbe.
Auf jeden Fall Sipschaft. Lionel und Marco
sind okay.
Salamanca.
Genau.
Also Und da habe ich gefeiert.
Ja, also,
ja, das war lustig.
Sehr deutlichen Geste.
Die versuchen, ihn zu überzeugen.
Genau. Ach Quatsch, nee, wir sehen die nicht das erste Mal, wir haben die vorher schon gesehen, genau. Stimmt, hatten die ja in, ich glaube, der letzten Folge oder so, oder? Wann haben wir die? Oder sehen wir die jetzt das erste Mal?
Verwechsel ich das war, glaube ich, der erste Auftritt.
Ah, okay, ja, nee, stimmt, die Szene kommt später. Ja, und er reagiert dann doch etwas besorgt.
Und holt erstmal seine Enkelin aus dem Wasser.
Genau.
Schön ist auch, ich höre ja diesen Insider-Podcast und die Produzenten waren irgendwie mit der Szene nicht so ganz so happy und es gab irgendwie eine Sache, die noch nachgedreht werden musste. Und zwar mitten im Winter, wo es da so um die 0 Grad war. Und Mike musste halt mitten im Winter, während alle um ihn herum dicke Mantel hatten, da am Pool stehen, in kurzer Hose und kurzem Hemd, sich den Arsch abfrieren, um die Szene nachzudrehen.
Okay.
Also er musste ziemlich leiden.
Ja, kann ich mir vorstellen. Danach wieder Wechsel zu Kim zurück, die da irgendwo in der Bar hockt. Und
genau.
Drink spendiert bekommt.
Naja, erstmal trinkt sie doch diesen komischen Trink aus dem Kupferbecher.
Genau. Jetzt kommt wieder der Kupferbecher.
Sie ist immer noch da in dem Laden, wo sie vorher mit Mr. Schweighal war.
Genau. Und dann sieht sie irgendwie durchs Fenster so einen Typen, der irgendwie gerade wahrscheinlich seine Freundin oder sowas verabschiedet und dann in den Laden reingeht. Mhm. Und
ja, wenige Zeit später kriegt sie die Visitenkarte irgendwie von ihm mit der Aufforderung. Das sind die
Visitenkarte von dem anderen?
Naja, ja, das erste Szene noch in der Szene ist die Visitenkarte von Schweighart noch, ja.
So, genau, die sie überlegt anzurufen.
Genau, und dann bekommt sie, kommt da die Bedienung von der Bar und sagt, dass sie einen Drink spendiert
eingeladen wird
von dem Herrn daneben an.
Und dann eckst sie irgendwie das Ding runter und sagt, bin fertig, nächste.
Ja, genau.
Ja, und dann kommt der gute Dale ins Spiel.
Genau. Und dann fangen sie irgendwie an, zusammen zu trinken und sie erzählt ihm irgendwie irgendwelche komischen Geschichten.
Ja, ja, sie nennt sich wieder wie in der einen Folge, wo Jimmy schon mit ihr zusammen dieses Ding abgezogen hat. Hm. Sie nennt sich dann auch wieder gleich Giselle.
Giselle, genau.
Genau, hat sie ja da auch, hat sie sich ja auch so genannt, wo sie den einen Typen da abgezockt haben.
Ja, das war schön.
Genau. Und dann, geht's wieder zurück erstmal nach Jimmy ins Büro, die nächste Szene, ne? Jimmy sitzt total genervt in seinem Büro. Man sieht schon an dieser Szene, dass er wie so im Schulunterricht, der Lehrer steht da, sein Hündchen.
Ja.
Ich weiß den Namen nicht von ihr.
Kleidung.
Wie hieß sie denn? Ja, die ist auch so unwichtig.
Ellie. Ja. Also, hat die überhaupt einen Namen?
Ja, doch.
Ich weiß nicht.
Wie hieß sie denn?
Nennen wir sie Lutz.
Also er heißt Omar. Ich glaube, sein Name wird irgendwie gar nicht genannt. Den kriegt man raus, wenn man bei der IMDb nachguckt.
Ich nenne sie Schoßhündchen.
Ja, auch gut. Also auf jeden Fall super gecastet für die Rolle.
Ja.
Und er muss dann irgendwelche Dokumente durchsuchen und Daten raustragen.
Genau, ob die auch alle vollständig sind und ob das richtig ist, ob das das richtige Datum ist. Es geht da um irgendwie so ein Beweisstück, was am 15. September, das sagen sie, wo er es dann gefunden hat, sagt
Aaron
er
nämlich
irgendwie
heißt sie.
5 oder 6 Mal irgendwie, ja genau, 15. September, ne? 15. September.
Yeah. 1999.
Am 15. September. Ja, also die Szene ist super gedreht, ne? Man merkt richtig, dass ihn das total annervt. Und hier Oma ist auch schon in den Träumen irgendwo, kriegt gar nicht mit, dass er ihm irgendwie helfen muss, jetzt diese scheiß Unterlagen zu finden.
Dann rafft das noch und dann so, ich guck mal kurz und nimmt's dann doch.
Ja. Dann geht das Telefon und sie sagt schon so, nee, nicht dran gehen jetzt hier so, ne? Wir sind hier am Arbeiten, also. Und er also so,
ist meine Großmutter.
Genau. Ja.
Ja, klar, ist eine Großmutter. Mhm.
Ja, die Großmutter heißt Kim, ist jung, hübsch und attraktiv und hat blonde Haare. Das ist gerade in der Bar.
Wie alt müsste eigentlich die Großmutter sein in der Szene dann? Weil ich meine, Jimmy ist doch auch nicht mehr die Jüngste.
Ja. Gute Frage, wie alt er da ist.
Bestimmt über 40, oder? Schätze ich jetzt mal so.
In den 30ern irgendwie, wie bin ich jetzt mal.
Sagen wir alt.
Ja.
Zwischen 30 und 40. Also eher Ende 30, Anfang 40. Sagen wir 35 bis 45, das könnte hinkommen.
Okay.
Jedenfalls seine Großmutter müsste schon längere Zeit tot sein.
Ja. Naja, wenn die, vielleicht ist sie 112.
Ja.
Auf jeden Fall hat Kim einen dicken Fisch am Haken, sagt sie.
Hm. Ja, ist in einer Lüge drin. Und bereits ein wenig angetütert.
Ja. Und sagt, er soll sofort zu ihr kommen. Was er dann auch macht, ne? Ich glaube, dann die nächste Szene ist schon, wie er mit dem Wagen davor fährt und dann in das Restaurant reingeht.
Und die beiden sieht.
Genau. Und sie begrüßt ihn gleich und sagt, das ist mein Bruder Viktor. Hm. Also, oder er sagt das. Auf jeden Fall fällt der Name Viktor und das ist auch wieder der Name aus dem, aus der anderen Folge.
Also, nee, sie sagt auf jeden Fall, das ist mein Bruder.
Ja, genau. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie, was war denn jetzt nochmal der Inhalt des Deals?
Na, es geht irgendwie erstmal darum, dass sie diesen Dale vorstellt und irgendwie noch Witze darüber gemacht werden, dass er ein Engineer sei, also ein Ingenieur.
Genau. Ja.
Und ja, sie geht dann irgendwie, sagt, sie muss mal auf die Toilette.
Na, vorher machen sie noch richtig heiß und sagen ihm irgendwie, gucken sie sich dieses Bild genau an. Sie macht so ein Herz so oder einen Kreis um sich, um ihre Köpfe und sagt, wir sind das neue Cover vom, ich habe das nicht richtig verstanden, Fortress Magazine, kann das sein?
Fortress Time, irgendwie sowas.
Ja.
Forbes. Keine Ahnung.
Irgendwie sowas.
Und dann geht sie. Und dieser Dale erzählt ihm, was sie ihm erzählt hat. Dass die irgendwie so eine Dating-Plattform im Internet aufbauen wollen.
Ja, genau, so eine Abschlepp-Plattform.
Ja.
Ja.
Und er hält ihn irgendwie so ein bisschen zurück und sagt ihm, ja, eigentlich soll sie das nicht erzählen, das ist noch nicht ganz spruchreif. Und wir nehmen keine weiteren Mitglieder auf oder fünften Gründer.
Genau, wir sind kurz vorm Release. Die wollten ja irgendeine Com-Seite oder so im Internet und sie sind kurz vorm Release und jetzt können sie gar keinen mehr aufnehmen. Ist eigentlich alles schon fertig.
Genau. Und trotzdem übergibt ihr den beiden so einen ziemlich großen Check.
Ja, das kommt erst hinterher. Das sieht man in der Szene nicht mehr.
Nee?
Nee.
Kommt bloß erst später, ja.
Okay.
Also die Szene ist dann irgendwie danach zu Ende und dann geht es wieder zu Mike.
Genau. Mhm. Der sich mit Hector und seinen Schergen, also mit seiner Familie und zwei Schergen, ja genau, hier,
Die Brüder sind wieder da, ne? Genau, Lionel und
Bruder und
Marco.
Nacho und wird irgendwie von ihm abgetastet und sagt, er hat eine Knarre und Hector sagt so, ja, seine Knarre ist mir egal.
Vorher fragt ihn, ob er ein Wire hat. Was ist ein Wire?
Ist das ein verkabelt. Messer?
Ach so, genau.
Ah,
verkabelt. Also, ob er eine Wanze hat quasi, so würde ich das verstehen.
Ah, okay. Okay. Die Untertitel sind nämlich auf Englisch, wenn sowas kommt, wenn er was auf Spanisch sagt.
Okay. Und ich habe die Szene echt nicht ganz verstanden, gebe ich zu.
Also er verhandelt quasi oder er sagt so, ja, halt der Szene ist so, ja, er geht auf den Deal ein, aber er will und das Geld und Hector sagt so, nee, die an dem Punkt mit dem Geld sind wir schon vorbei. Dafür schenke ich dir dein Leben sozusagen. Und sagt ihm halt, er geht morgen zur Polizei oder zum Richter und sagt, dass Tuco die Waffe von ihm hatte. Wie ihm das verklickert, ist ihm egal, Hauptsache er macht es. Und ich weiß gar nicht, was er genau sagt, schlägt dann doch noch die vollen, 50.000 oder so raus. Also haben wir doch nochmal eine Menge Geld.
Ja, und dann will, Mike greift dann irgendwie so zur Waffe, also Hector droht ihm, er soll zum Bezirksstaatsanwalt gehen. Und Mike will dann so an seine Waffe und dann sagt Hector, ja, okay, 50.000. Wie er als so großes Arschloch oder irgendwie so es so weit gebracht hat oder so lange überleben konnte.
Ja, genau. Hm.
Ja, und dann kommt Mike, sieht man dann in seinem Sessel zu Hause sitzen und erwartet. Und dann kommt Nacho. Nacho. Ja. Nacho kommt dann und sagt, ich konnte es so einrichten, dass nur ich alleine komme, dass wir uns sicher unterhalten können. Das ist die sicherste Maßnahme.
Hm.
Und gibt ihm irgendwie die $50,000. Und ja, Mike fängt gleich an, das Geld abzuzählen. Und er zählt aber $25,000 ab und drückt die Nacho in der Hand und sagt ihm, ja, ich habe meinen Deal nicht einhalten können. Und jetzt kehrt unser Problem früher aus dem Gefängnis zurück, wie wir das eigentlich gedacht hatten, und gibt Nacho die $25,000 wieder.
Mhm.
Die er ihm irgendwie gezahlt hatte dafür, dass er Tuco in den Knast bringen.
Nee, ursprünglich war doch geplant, dass er ihn umbringen soll.
Ja, aber hat er gesagt, das macht er nicht.
Ja,
genau.
Und dann hatten sich drauf geeinigt, dass er sich was anderes ausdenkt, dass er erstmal länger weg ist.
Genau.
Ach so, genau, er sagt, der Grund dafür, dass er das Geld ihm gibt, wir hatten ja einen Deal und er hat seinen Teil nicht erfüllt. Und gibt ihm quasi die Hälfte wieder und sein Problem kommt schneller wieder, als ihm lieb ist, sozusagen.
Genau, ja.
Und dann sehen wir die Szene, wo Kim
mit dem Scheck,
den Scheck in der Hand hat von Dale mit den 10.000.
Wo sie morgens bei ihr in der Wohnung sind, ne?
Genau, morgens bei ihr in der Wohnung wieder.
Nee, das ist, oder? Ein Motel.
Ja?
Also sie sind beide mit Autos da.
Ah, stimmt. Ja, genau, stimmt. Oder ist das...
Also sie fahren ja hinterher weg.
Na, ist das nicht ihre Wohnung?
Aber das ist eindeutig ihr Zimmer. Das ist doch ihr Schlafzimmer, was wir da sehen.
Zimmer, ja, doch.
Stimmt, ja?
Haben wir ja vorher auch schon gesehen.
Okay.
Weil sie hat doch diesen Check in der Hand.
Das ist nur so eine Wohnanlage halt da irgendwie. Ist.
Ja.
Okay, ich dachte, das wäre irgendwie, dass das woanders wäre.
Nee. Das ist schon ihre Wohnung. Ja, freuen sich irgendwie über den Deal und sie sagt dann, dass sie ihn beneidet um die Situation, als er da damals im Pool hing und so das alles so leichtfüßig hingenommen hat.
Genau.
Ich fand noch einen wichtigen Satz, ich weiß nicht, ob der vielleicht später noch wichtig wird, weil wenn man ja Saul Goodman kennt, er sagt nämlich so, Kim, ich könnte dir helfen bei dem Check. Ich kenne da so Leute, die könnten uns helfen, den einzulösen.
Hm, aber sie will
das
nicht.
Das ist, glaube ich, schon so die erste Anspielung, was mal abgehen wird.
Ja.
Und dann geht es halt irgendwie darum, dass Kim denkt, dass sie die Schuld daran hat, dass Jimmy diesen Job angenommen hat. Und Jimmy sagt ja, so, nee, ich habe das damals gemacht, weil es die richtige Entscheidung war. Ein festes Gehalt zu haben, eine Wohnung zu haben oder ein Auto zu haben, das eine Farbe hat.
Hm. Ja. Ich glaube, da weiß jeder, dass das an dem Punkt total gelogen ist.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwie indirekt denkt sich Jimmy auch schon so, es war die richtige Entscheidung.
Ne, dazu passt aber nicht die letzte Szene, dann, die gleich kommt. Die okay. Szene der Serie. Bis jetzt.
Hm. Na, jedenfalls sind sie beide mit ihrer Situation, obwohl sie eigentlich total glücklich sein müssten, weil sie jetzt beide einen wunderbaren Job haben und wieder zusammen sind, irgendwie merkt man ihnen an, dass sie unglücklich sind.
Mhm.
Also, es kommt so aus der Situation heraus.
Ja, wobei er so wieder, als er in sein Auto steigt, wieder am Grinsen ist, so ein bisschen.
Ja. Und dann wieder diesen Kaffeebecher.
Ja. Ich glaube, er grinst, weil Kim jetzt von Howard weggeht und er vielleicht mehr Chancen sieht, dann besser bei ihr zu landen, weil er nicht mehr bei diesem Howard ist und auch nicht mehr von Chuck beeinflusst werden kann oder sie nicht mehr.
Ja.
Ja. Und dann kommt wirklich die Szene der ganzen Staffel bisher, wie ich finde.
Ja, in der
besten Szene. Endlich Tut er was für seinen Kaffeebecher.
Passt der Kaffeebecher, ja.
Er steigt aus dem Auto aus, geht zum Kofferraum, holt so eine Art großen Schraubenschlüssel raus, haut ja, damit genau in diese Kaffeebecherhalterung rein.
So eine Mischung aus
Eisen
und Schraubenschlüssel, ja, genau. Ja.
Und wer,
alle haben darauf gewartet. Alle haben darauf gewartet.
Genau.
Diese Erleichterung danach.
Problem des Kaffeebechers gelöst, aber das war die beste Lösung.
Ja.
Mir wäre keine bessere eingefallen.
Ja.
Die haben, ich weiß nicht, was sie für eine Musik da gespielt haben. Die Musik im Hintergrund ist die ganze Zeit so leise und die letzte Szene ist ja, wie er dann mit dem Auto wegfährt und dann wird die so richtig wild, die Musik. Und
kann ich?
Ursprünglich war gar keine Musik in der Szene geplant.
Okay, kann ich dir sagen, wie das heißt? Habe ich mich auch als Rausschmeißer. Und
zwar, ah, cool.
Ja.
Man muss einfach mal eingehen bei Google Better Call Saul Season 2 Soundtrack und dann gibt es so ein paar Seiten, die sich irgendwie die Mühe machen, so alle möglichen Lieder, die in einer Folge mal so vorkommen, rauszupopeln. Unter anderem halt bei TuneFind. Und der Song heißt Henna Henna von The Bombay Royale.
Okay. Und dann fährt er ja weg und dann kommt in dieser ganzen Szene so eine gewisse Geschwindigkeit auch auf, ne?
Ja.
Also es geht so ein bisschen voran und dann gibt es diesen Kameraschwenk auf diesen Parkplatz. Also es gibt dann so große, so eine Art Weitwinkelaufnahme und dann sieht man ihn ganz zum Schluss um die Ecke biegen und wegzufahren. Und er muss, um diese Kurve rumzukommen, ist eine schöne Insider-Geschichte, bremsen. Und das Bremslicht haben sie hinterher raus editiert, weil das sonst die Geschwindigkeit aus der ganzen Szene rausnehmen würde.
Ja, okay.
Was ich auch eine sehr schöne eine Sache finde.
Was für Kleinigkeiten.
Ja. Das ist das erste Mal, dass das, ja, dass das Outro-Lied dann auch in den Credits weiterläuft, oder? Jetzt zumindest in der Staffel. Bisher war das immer so, dass dann Cut war und dann kam dieses Outro, das Outro-Lied. Ja, das war Folge 6.
Das war sie.
Genau.
Hat mir sehr gefallen und zeigt so weiterhin, dass es ja, so weiterhin so teils Jimmy, teils Mike sich abspielt in dieser Staffel.
Ja. Das ist auch. Ja. Ich finde auch die zweite Staffel, wie sie sich entwickelt, wesentlich besser als die erste.
Ja.
Ich fand die erste Staffel, um ehrlich zu sein, fast so ein bisschen langweilig.
Ja, war halt so zur Einführung.
Ja.
Also die erste Staffel hat so ein bisschen davon gelebt, weil man weiß, wie Saul Goodman hinterher ist und man wartet auf jede Szene, was irgendwie ein Hinweis sein könnte. Und jetzt finde ich, in der zweiten Staffel kommen Hinweise ohne Ende, wie mit den Salamanca-Brüdern da und Hector und Tuco und alles. Also ich glaube, in der ersten Staffel war, glaube ich, die erste Folge oder zweite Folge war das mit Tuco, wo sie da in der Wüste waren mit den Skateboardfahrern.
Ja.
Und danach kam ja erstmal gar nichts mehr, was irgendwie drauf hinwies. Da ging es ja nur Chuck und Jimmy hin und her immer.
Mike so ein bisschen.
Das wurde dann irgendwann langweilig.
Weiß man mittlerweile, ob es eine dritte Staffel geben wird?
Ja, gibt's.
Okay.
Definitiv. Ist also bei IMDb schon gelistet.
Und ich glaube, Christopher hatte letzte Woche gesagt, ne, dass die dritte Staffel bestätigt worden ist.
Ja.
Okay, also wurde es bisher noch keine weitere ernstzunehmende Breaking Bad-Anspielung geben.
Weiß man ja nicht.
Na, das heißt, dass höchstwahrscheinlich irgendwann bei Better Call Saul er auf Walter und Jesse stoßen wird.
Nee, das ist ausgeschlossen.
Echt? Ja?
Also, wo das Thema aufkam, dass Better Call Saul gedreht worden soll, ist, da hatte ich quasi gerade Breaking Bad durchgeschaut und dann kam die Nachricht, dass Better Call Saul losgehen soll und da habe ich so ein paar Berichte gelesen und da stand überall, es ist ausgeschlossen, dass Walter White irgendwo bei Better Call Saul auftaucht.
Ja gut, das ist ja schon ein bisschen her, das kann sich ja auch geändert haben.
Ja klar, das war der Stand damals.
Die News, dass Staffel 3 bestätigt ist, kam am 16. März.
Okay. Also ich vermute mal, dass die irgendwann aufeinandertreffen werden.
Ja, muss, also das...
Ja, das gibt's eigentlich nicht.
Und Gas, also auf Giga steht, dass Gus Fring in Staffel 2 laut Gerüchten einen Gastauftritt haben soll. Was durchaus denkbar ist. Aber
ja. Weil er in Breaking Bad sagt, dass er Gus bereits kennt.
Ah. Okay.
Genau.
Also ich denke mal, dass wir irgendwelche Hauptcharaktere aus Breaking Bad ja frühestens irgendwie Staffel 3, Mitte Staffel 3 sehen werden. Also wie gesagt, ich rechne ja als nächstes irgendwie mit Gus oder
Mike, dass die beiden weiter zusammenkommen.
Nicht Mike, sondern ich finde nur der Schauspieler in Dean Norris. Hank.
Hank?
Ja.
Also, okay. Mir ist es eigentlich vollkommen egal mittlerweile, ob die da auftauchen oder nicht, weil ich finde, dass Better Call Saul mittlerweile so gut ist und die Geschichten, die sie da entwickelt haben, brauchen Breaking Bad nicht. Klar, es ist interessant, jetzt zu sehen, aber wenn man Breaking Bad nicht gesehen hat, kann man das trotzdem anschauen.
Ja.
Also man muss kein Breaking Bad Wissen haben, um es vielleicht so interessant zu finden, wie sich das weiterentwickelt, oder?
Aber es ist hilfreich.
Es ist hilfreich. Also man
versteht. Also wenn man Breaking Bad kennt, dann versteht man wesentlich mehr Witze da drin.
Und ja, das ist klar.
Und
ja.
Versteht auch die Bedrohung der Familie Salamanca.
Ja.
Ja. Wenn ich mich so recht dran erinnere, ne, die Brüder sind ja bei Breaking Bad um einiges härter. Also die hätten im Breaking Bad mit Mike nicht lang gefackelt.
Ja.
Aber sie können auch bei Better Call Saul nicht lang mit Mike fackeln, weil dann wäre ja quasi die Geschichte im Breaking Bad kaputt.
Genau. Also das ist so ein bisschen das Problem quasi, dass die Charaktere bestehen müssen.
Ja.
Stimmt.
Es nimmt auch so ein bisschen Lust raus, weil du weißt, okay, in der Szene, theoretisch könnte er jetzt ermordet werden, aber er wird nicht ermordet, weil er wird ja in Breaking Bad noch weitergeführt.
Ja.
Ja.
Aber das ist halt immer noch die Spannung so, was passiert jetzt so.
Naja, dafür haben wir ja,
ja?
Genug Personen mit Kim, mit
Chuck,
Howard. Mit Chuck, mit Howard, mit Rick. Was wird mit denen allen passieren?
Ja.
Irre ich mich oder kommt Chuck in der Folge gar nicht vor?
Nö, gar nicht.
Nö. Nur Namen.
Das ist die erste Folge, in der er nicht mehr als Schauspielerin vorkommt.
Ja, stimmt.
Ja, aber das heißt muss nichts also, heißen, ne?
Ja, aber früher oder später muss er sich ja von Chuck trennen. Der müsste ja loswerden.
Ja, mal schauen. Also, ich hoffe, dass nicht allzu viele sterben.
Ich weiß mal, was du.
Na gut.
Jo.
Die nächste Folge heißt. Moment. Next. Ja, Inflatable.
Auch auf Englisch, ja?
Ja.
Okay.
Also auf Englisch. Ich habe jetzt Deutsch nicht geguckt. Deutsch, wie hieß denn jetzt die Folge eigentlich? Auf Deutsch. Also in Englisch hieß sie
Bailey Hay oder sowas.
Bailey Hay, genau. Und
also ich habe noch nie deutsche Titel gesehen. Gibt's deutsche Titel? Ich
sehe immer deutsche.
Englische. Ja, genau. Ja? Das ist die in der Folgenauflistung. Ja, doch. Da stehen sie auf Deutsch. Genau. Aber nee, ich glaube in den Folgen selber gar nicht, ne? Also.
Nee, das ist immer nur die englische, also zumindest bei Netflix.
Das kann sein. Gut, dann
eigenartig.
Gibt's jetzt wie auch in der Folge das schöne Lied als Rausschmeißer.
Ja, macht's gut.
Jo, tschüss. Tschüss. Bis demnächst.
Bis zum nächsten Mal.
লোক বলে পাপ হবে প্রাণ বলে শুধু তুমি একটি বার্তা কা করুণায় অভিমান।